Styx. Die Hölle, das ist die Wahrheit, die man zu spät erkennt. Thomas Hobbes. Kapitel 1. LKA 113, Tempelhofer Damm, Berlin. Clara Vidalis, Hauptkommissarin und Expertin für Pathopsychologie, saß in ihrem alten Audi und hupte, doch die Journalisten wollten keinen Platz machen. Sie hörte die Fragen durch die geschlossene Scheibe hindurch. Was war ihre Rolle bei der Jagd nach dem Blutgott? Ist Marie durch ihre Idee zu einer Killerin geworden? Was sind die Konsequenzen für ihre Karriere? Finden Sie ihre Maßnahmen nach wie vor richtig? Sind Sie die erste Kommissarin, die eine Killerin geschaffen hat? Sie hupte wieder und fuhr langsam nach vorne, näherte sich dem Tor an der hinteren Zufahrt, die zu dem großen LKA-Gebäude am Tempelhofer Damm führte, in dem sich auch Claras Abteilung befand, das LKA 113. Zwei Kollegen sprinteten nach vorne und hielten die Journalisten in Schach. Der Schlagbaum hob sich. Clara fuhr hindurch und parkte. Die Pressemeute stand am Schlagbaum und diskutierte mit den Polizisten. »Sie behindern die Arbeit der Medien«, sagte einer mit einem Block und einer Kamera, was die Beamten aber keineswegs daran hinderte, die Arbeit der Medien weiter zu behindern. Clara stieg aus. Die Worte hallten in ihrem Kopf. »Was sind die Konsequenzen für ihre Karriere?« »Tja«, dachte sie, »die ist vielleicht beendet, aber das werde ich gleich von Winterfeld erfahren.« Kriminaldirektor Winterfeld war ihr direkter Vorgesetzter. Auch er stand in der Kritik, denn er hatte ihre Idee abgesegnet. Genauso wie Alexander Bellmann, der Chef des LKA, der jetzt davon allerdings nichts mehr wissen wollte. Sie stieg aus. Nachdem der Blutgott, ein unheimlicher Puppenspieler, der über das Dark Web Jugendliche zu Gemeinschafts- und Serienmorden aufforderte, das ganze Land terrorisiert hatte, war den Ermittlern nichts mehr eingefallen, außer dem Blutgott ein trojanisches Pferd zu liefern, in Form der 16-jährigen Marie, um ihn auf diese Weise zu schnappen. Sie hatten ihn so auch fast geschnappt. In letzter Sekunde war er jedoch entkommen. Und Marie war eine Killerbraut für ihn geworden, die ihn jetzt bei seinen Mordplänen unterstützte. Eine Art Killer-Groupie nannte man das wohl. Wo die beiden waren, der Blutgott und Marie, wusste keiner. Es waren nur diverse Bekennervideos im Dark Web aufgetaucht, die zeigten, dass beide nach wie vor unterwegs waren und bereits neue grauenhafte Morde planten. Für die Eltern von Marie war die Sache die größte denkbare Katastrophe. Der Vater konnte durch einen Burnout seinen Managerjob nicht mehr ausüben, die Mutter hatte versucht, sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben zu nehmen. Das Ganze war ein absolutes Desaster. Clara nickte den Polizisten zu, um sich für die schnelle Hilfe beim Durchkommen durch die Pressemeute zu bedanken, und eilte ins Innere des Gebäudes. Sie schaute auf ihr Smartphone. Keine Mails. Schon seit 2 Tagen bekam sie keine dienstlichen Mails mehr. Offenbar hatte jemand ihr E-Mail-Konto der Polizei eingefroren. An ihrem Smartphone konnte es nicht liegen, denn telefonieren konnte sie noch und private E-Mails bekam sie auch. Schließlich war es ihr Privathandy, das sie nutzte. Eine Absurdität, die im öffentlichen Dienst von Berlin in Zeiten dauerhaft knapper Kassen keine Seltenheit war. Berlin. Vom Anything Goes zum Nichts geht mehr, hatte eine Zeitung treffend über Berlin geschrieben. Irgendwie passte es dazu, dass vor kurzem ein Einwohner Berlins von der Verwaltung für tot erklärt worden war und der arme Mann von Pontius zu Pilatus rennen musste, um sich wieder als lebend klassifizieren zu lassen. Was umso interessanter war, da das Finanzamt bei diesem Toten weiterhin munter Geld abbuchte. Clara spurtete 3 Treppenfluchten nach oben und fand sich auf dem Flur des LKA 113 wieder. Bevor sie irgendetwas in ihr Büro brachte, ging sie zunächst in die Kaffeeküche. Dort stand die rumpelnde, dampfende Kaffeemaschine und daneben der neue Espresso-Automat. Clara schenkte sich trotzdem einen großen Becher schwarzen Kaffee aus der altmodischen Maschine ein und blickte sich um. Sie erwartete, Winterfeld zu treffen, aber er war nicht hier. Oft kam er in die Kaffeeküche, nahm sich einen Kaffee, meistens den letzten, der noch in der Kanne war, ohne anschließend neuen Kaffee zu kochen. Danach ging er meistens zum Fenster, um einen Zigarillo nach draußen zu rauchen, wie er es immer nannte. Clara musste mit ihrem Chef sprechen. Sie wählte auf dem Handy seine Nummer. Winterfeld meldete sich nach dem ersten Klingeln.